Mit dem Thema Herausforderung Demenz ein Erfahrungsbericht. Am Anfang haben die Eltern das Sagen. Dann wird das Kind erwachsen, kommt in die Pubertät, findet einen Partner oder eine Partnerin, gibt wieder Worte und zieht endlich aus. Und dann, was passiert dann? Dann kommen die Eltern plötzlich zurück in das Leben ihrer Kinder, dieses Mal nicht als Erziehungsberechtigte, sondern als pflegebedürftige, verwirrte Menschen, die Trost und Hilfe brauchen. Aber auch als Zerrbilder dessen, was sie einmal waren. Sind wir darauf vorbereitet? Der Schriftsteller Burkhard Spinnen sagt nein, wie denn auch? Sprecher seiner Aula ist Karl Rudolf Menke.
Das Altersheim, in dem meine Mutter lebt, hat einen tröstlichen Namen und ist im Besitz eines Ordens. Das Gebäude ist wohnlich und hell, es liegt günstig, das Personal ist durchweg freundlich und hilfsbereit. Gerade habe ich meine Mutter besucht, jetzt fahre ich mit dem Aufzug hinunter ins Parterre. Neben mir Frau Becker, 92 Jahre alt, mit der sich meine Mutter ein wenig angefreundet hat. Frau Becker ist gehbehindert, aber recht agil. Ihre Nichte begleitet sie. Mir gegenüber steht eine andere alte Frau. Ich meine, sie noch nie gesehen zu haben, aber da kann ich mich täuschen. Wegen der beiden Rollatoren ist es ein wenig beengt in dem Aufzug. »Das ist die Frau, die die Gustloff verpasst hat«, sagt da ohne jede Ankündigung Frau Becker. Natürlich meint sie die alte Frau mir gegenüber. Ich weiß nicht gleich, was ich sagen soll. Die Gustloff verpasst, das heißt, diese Frau hier ist vor 68 Jahren dem Tod entkommen, weil sie ein Flüchtlingsschiff nicht erreicht hat, das später mit mehr als 9000 Menschen in der eiskalten Ostsee versinken sollte. Donnerwetter, denke ich, das ist nun wirklich etwas, das man ein Leben lang erzählen kann. Auch um die entsprechenden Bilder bin ich nicht verlegen. Schließlich kenne ich Günter Grass' Novelle Im Krebsgang, einen Fernsehfilm und mehrere Dokumentationen zum Thema Gustloff. 2 oder 3 Sekunden brauche ich für mein stilles Kino. Aber jetzt muss ich endlich reagieren. »Sie haben tatsächlich die Gustloff verpasst?«, sage ich zu der kleinen alten Frau. Sie schaut zu mir auf, nicht abweisend, nicht unfreundlich, eher so wie einen Lehrer ansehen, wenn man etwas sagt, das nicht zur Sache gehört. Ich hatte noch sagen wollen, das müssen Sie mir aber einmal erzählen. Doch das schlucke ich herunter. Ich habe Ihren Blick verstanden. Und hätte ich nicht, dann wäre ich auch nicht lange im Unklaren geblieben. Denn Frau Becker informiert mich, vor ein paar Monaten wusste sie es noch, sagt sie aus ihrer Ecke des Aufzugs. Jetzt ist alles weg. Der Aufzug kommt an, wir steigen aus. Die Frau, die die Gustloff verpasst hat, verlässt uns mit einer erstaunlich lässigen und geschäftsmäßigen Wendung. Wir sehen uns, sagt sie in einem Ton, als wären wir junge Manager, die nach Dienstschluss ihrer Wege gehen. Auch ich verabschiede mich. Und als ich im Auto sitze, in dieser schalldichten Privatmonade, muss ich lachen. Was für eine Geschichte. Da ist eine Frau, die die Gustloff verpasst hat. Aber sie hat vergessen, welcher glücklichen Fügung sie fast ihr ganzes Leben verdankt. Ich weiß, das ist nicht wirklich lustig und wenn, dann allenfalls auf eine ziemlich schwarze Art und Weise. Doch diese kleine Episode, sie ist, seit ich selbst mit der Demenz zu tun habe, das Erste, das mich zum Lachen reizt. Ich weiß, in Literatur und Film treten nicht selten demente Menschen auf, die andere zum Lachen bringen. Sie sind kindlich und verspielt. Als Narren stellen sie die Welt auf den Kopf, sie machen sich einen neuen, unerhörten Reim auf alles und jeden oder leben in einer wunderbaren Fabelwelt. Ich will jetzt gar nicht bezweifeln, dass es solche Fälle tatsächlich gibt, aber meine eigene Erfahrung aus dem Umgang mit meiner Mutter und ihrer Erkrankung ist die, dass die Demenz so gut wie gar nichts Komisches an sich hat. Zumindest 99% ist sie vielmehr ein schreckliches, raumgreifendes Übel, ähnlich wie die mittelalterlichen Seuchen. Medizinisch betrachtet mag sie nicht ansteckend sein, aber ich habe erfahren, dass sie ein ganzes Umfeld infizieren und krank machen kann. Manchmal bin ich versucht zu sagen, die Demenz ist die Pest der gegenwärtigen westlichen Welt. Nun könnte man mir vehement widersprechen. Häufig habe ich gehört, die Demenz sei eigentlich gar keine Krankheit, sondern bloß eine normale Begleiterscheinung des Alterns, wie etwa die Arthrose. Tatsächlich sind unter den 70-Jährigen weniger als 3% der Bevölkerung demenzkrank. Bei den über 90-Jährigen sind es hingegen fast 35%. Wenn uns also vermehrt Demenz begegne, dann sei das eine natürliche Folge der stark gestiegenen Lebenserwartung. Und solange wir die Lebenserwartung als Messlatte für die allgemeine Gesundheit einer Gesellschaft betrachteten, sei die Demenz im Grunde ein Beweis für die humanen Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft und die Leistungen unseres Gesundheitssystems. Ich könnte das Phänomen Demenz auch so sehen, quasi von außen und von oben herab, wie ein Wissenschaftler oder ein Statistiker. Aber als mittelbar Betroffener kann ich das nicht. Und nach meinen eigenen Erfahrungen ist die Demenz eben keine Alterserscheinung wie alle anderen. Sie ist vielmehr eine allmähliche Auflösung der Person, ein Verschwinden des Menschen zu seinen Lebzeiten. Dieser Prozess mag zwar wie ein Tumor oder ein Infarkt körperlich bedingt sein, aber er richtet die schlimmsten Schäden in der Psyche und im sozialen Leben des betroffenen Menschen an und er infiziert und belastet seine ganze Umwelt. Jede Demenzerkrankung ist ein Prozess, eine Geschichte. Ich will daher von vorne beginnen. Für mich begann es so, wie es wohl für viele Angehörige beginnt, nämlich indem ich bemerkte, dass ich nichts bemerkt hatte. Ich war damals zu Besuch bei meiner Mutter und sie tat, was sie immer tat, wenn ich sie besuchte. Sie erzählte, was sie unternommen hatte, um Haus und Garten in Ordnung zu halten. Nun, das kannte ich. Doch diesmal erzählte sie so, als gäbe es jenseits von Haus und Garten so gar keine Welt mehr. Ich war genervt, ob wir nicht einmal über etwas anderes reden könnten, unterbrach ich sie. Es gäbe da zum Beispiel noch die Weltgeschichte oder die Schulgeschichten ihrer Enkel. Lauter Sachen, die vielleicht wichtiger seien als eine frisch gewaschene Gardine. Da brach meine Mutter in Tränen aus. So dürfe ich nicht mit ihr reden, sagte sie. Ich dachte, was hat sie bloß, und kehrte schleunigst zurück zum Thema Haus und Garten. Als es erschöpft schien, fuhr ich nach Hause. Damals konnte ich mir noch nicht vorstellen, wie es ist, wenn ein beginnend demenzkranker Mensch um die Intaktheit und die Autonomie seiner Welt ringt. Meine Mutter lebte seit über 10 Jahren alleine. Das war lange Zeit kein Problem gewesen. Aber jetzt ging ihr der Alltag buchstäblich über den Verstand. Die Einkäufe, die Vorratshaltung, die Organisation ihrer häuslichen Hilfskräfte, die Reparaturen, die Behördenpost, die Arztbesuche, ihre Medikamente. Lauter selbstverständliche Routinen für einen gesunden Menschen. Für sie aber große und immer größer werdende Probleme. Jede noch so kleine Störung der Normalität konnte ins Chaos führen. Ein defektes Telefon war nicht durch ein neues zu ersetzen, wenn dessen Handhabung von der des Vorgängermodells abwich. Ein Behördenschreiben konnte Panik auslösen, ebenso wie ein verlegter Schlüssel. Und über all diesen Verletzungen ihres Alltags drohte noch die dauernde Sorge meiner Mutter, andere Menschen könnten sehen, dass da etwas mit ihr nicht stimmte. Wer sich ein Bein bricht, dem fällt es leicht, das zuzugeben. Denn ein Beinbruch ist kaum zu verbergen. Eine Erkrankung des Geistes aber liegt erst vor, wenn man sie eingesteht oder es nicht mehr schafft, ihre Auswirkungen zu kaschieren. Das jedenfalls glauben die Betroffenen. Und wie wahrscheinlich viele Demenzkranke versuchte meine Mutter sich daher, auf möglichst sichere Bereiche zurückzuziehen, in denen sie ihre Schwächen nicht eingestehen musste. Nicht vor anderen und auch nicht vor sich selbst. Über ihre Enkel wollte sie nicht reden, weil sie da womöglich etwas verwechselt oder vergessen hätte. Also sprach sie mit mir immer nur weiter über Haus und Garten und ließ sich dabei nicht unterbrechen. Ihr Monolog war eine Beschwörung der eigenen Kompetenz und zugleich ein Wegreden aller Gefährdungen. Ich denke, man kennt das, wer ein Schwinden seiner Kräfte bemerkt, der versucht, seine Würde und Selbstständigkeit zu wahren, indem er sich auf ein vertrautes Territorium zurückzieht und dort die Dinge tut, die er noch tun kann. Der ehemalige Hochleistungssportler spielt Golf, der pensionierte Manager kümmert sich um die Finanzen eines Bürgervereins und womöglich können beide sogar darüber lachen. Der Rückzug eines Demenzkranken aber ist kein souveräner und erst recht kein reflektierter Akt. Er zieht sich vielmehr instinkthaft auf Gemeinplätze und Banalitäten zurück, auf das ewig gleiche Gerede, gegen das er keine Widerrede zulässt. Verständlich also, dass eine Umwelt diesen Rückzug nicht so leicht als verzweifeltes Rückzugsgefecht begreift, sondern eher als Egomanie, Borniertheit und Indolenz. Eigentlich müsste in dieser frühen Phase der Erkrankung der Demenzkranke sagen, was der sagt, der sich das Bein gebrochen hat. Hallo, müsste er sagen, mir ist was passiert, ich schaff's nicht mehr alleine, ich brauche Hilfe. Aber während der Beinbruch einfach nur ein Unfall ist, wird die Schwächung mentaler Fähigkeiten vom Betroffenen in der Hauptsache als eine Demütigung erfahren, die man steigert, indem man sie offenbart. Außerdem schwächt die Demenz mit dem Gehirn ausgerechnet das Organ, das fürs Krisenmanagement zuständig ist. Der Verunfallte kann vielleicht noch die Rettung rufen, später kann er Krankengymnastik betreiben oder ein Schmerzmittel nehmen. Doch womit kompensiert man den Ausfall des Krisenmanagements? Meine Mutter tat es durch die Errichtung eines Dogmas, das lautet: Alles ist in Ordnung. Wir telefonierten zwar mittlerweile täglich, doch über die Distanz von 200 Kilometern vermochte ich ihren Zustand nicht richtig einzuschätzen. Vielmehr zog sie mich nach Kräften auf ihren Standpunkt und ich ließ mich ziehen. Schließlich war mir ja das, worauf sie sich zurückzog, seit meiner Kindheit bekannt. Ihre Freude an ihrem Haus und ihre Konzentration auf die schönen kleinen Dinge um sie herum. Also redete auch ich mir ein, es sei doch alles im Grunde wie immer. Die Mama wurde eben älter, 88 war sie schon. Da sind die Leute ebenso. Doch das war eine Fehleinschätzung. Die Demenz erscheint nicht als ein plötzlicher Einsturz des ganzen Ich-Gebäudes, wie es Infarkt und Schlaganfall tun. Vielmehr brechen zuerst die inneren Wände zusammen, Decken und Treppen stürzen ein, während die Fassade scheinbar unbeschädigt dasteht und Flur und Empfangsräume noch einen leidlich guten Eindruck machen können. Erkennt man als Angehöriger, was man für die ersten Anzeichen von Demenz halten kann, also zum Beispiel eklatante Aussetzer im Kurzzeitgedächtnis, so existiert die Krankheit womöglich schon lange, ja ist sie vielleicht sogar schon zum alles bestimmenden Faktor im Leben des Dementen geworden. Genau das aber macht jede Einschätzung und jede Entscheidung im Umgang mit Demenzkranken so schwierig. Der Mensch mit dem gebrochenen Bein hat binnen einer Sekunde seine Fähigkeit zu gehen verloren. Der Demenzkranke hingegen verliert seine geistigen Fähigkeiten in einem langen Prozess, in einer Serie von Metamorphosen, in denen es auch ganz asynchrone Entwicklungen geben kann. So musste ich immer wieder erleben, dass meine Mutter in Gesprächen mit mir durchaus sinnvoll argumentierte, während gleichzeitig ihr Gedächtnis schwand und ihr damit das notwendige Material zur Selbsteinschätzung verloren ging. Wer aber vergessen hat, warum es ihm noch gestern Abend so furchtbar schlecht gegangen ist, der kann einfach nicht die richtigen Entscheidungen für morgen treffen. Ein ums andere Mal einigten wir uns daher nach erschöpfenden Debatten auf durchaus vielversprechende Pläne. Doch die waren kurz darauf mitsamt ihrer argumentativen Herleitung ganz vergessen und nicht wieder zu beleben. Ich bleibe noch beim Vergessen, weil es für den Betroffenen, aber auch für sein Umfeld besonders quälend ist. Ein Demenzkranker vergisst nicht nur dies und das, er kann auch vergessen, dass er vergisst. Mit so klugen Ratschlägen wie dem, sie solle sich die Dinge doch einfach aufschreiben, stieß ich daher meistens auf das Unverständnis, wenn nicht gar auf den Widerstand meiner Mutter. Tatsächlich läuft man wohl dauernd Gefahr, den Demenzkranken zu beleidigen, wenn man ihm helfen will, da ihm das Ausmaß und die Art seiner Behinderung keineswegs so präsent sind wie seinem Umfeld. Außerdem gehen Vergessen und Verdrängen wahrscheinlich nahtlos ineinander über. Ich habe diese Krux des Vergessens etwas eingehender beschrieben, um verständlich zu machen, unter welchen Bedingungen die große Diskussion stattfindet, die irgendwann im Leben jedes Demenzkranken ausbricht und die schließlich auch von meiner Mutter und mir geführt werden musste. Diese große Diskussion gilt der immer gleichen Frage, was soll jetzt werden? Denn irgendwann kann es so, wie es immer war, einfach nicht weitergehen. Aus Schusseligkeiten werden akute Gefährdungen. Womöglich werden Medikamente in falscher Dosierung oder gar nicht mehr genommen. Eine der größten Gefahren für die Gesundheit älterer Menschen. Wohnung und Haus werden zu einem Parcours von Stolperfallen, oder die Einsamkeit ist nicht mehr zu ertragen. Kurz, es muss etwas geschehen. Spätestens aber mit der großen Diskussion über die Organisation der unmittelbaren Zukunft stürzen der Demenzkranke und die Menschen um ihn herum in ein schreckliches Dilemma. Denn jetzt geht es ja darum, dass sich jemand von eben der Umgebung trennen soll, die ihm eigentlich immer so vertraut war und der er trotz allem noch einen Großteil seiner verbliebenen Sicherheiten verdankt. Das vertraute Bett, der vertraute Sessel, die Ordnung in den Schränken und Schubladen, die seit Jahrzehnten so und nicht anders zurückgelegten Strecken von A nach B, der Blick aus dem Fenster, die alten Nachbarn. An all das knüpft ja, dahinter verschanzt sich seit Monaten und Jahren, die permanent attackierte Überzeugung des Demenzkranken, noch alleine denken und alleine leben zu können. Wenn nun mit Haus oder Wohnung das letzte Vertraute aufgegeben werden soll, woran soll er sich dann noch halten? Die große Diskussion, was soll jetzt werden, musste ich mit meiner Mutter führen, ohne dabei eine Unterstützung durch Geschwister oder andere Verwandte erfahren zu können. Das machte es nicht eben einfacher. Es war eine schreckliche Diskussion, unter der auch meine geistige Gesundheit gelitten hat. Denn das Bewusstsein, einem Menschen etwas nahelegen zu müssen, das er als überaus schmerzlich empfindet, ist schon quälend genug. Quälender noch ist es, dies zu tun, da man weiß, der andere wird womöglich nie imstande sein, eine bittere Notwendigkeit wie die einer Übersiedlung in ein Altersheim tatsächlich einzusehen. Der Mensch mit dem gebrochenen Bein wird irgendwann Stock oder Gips akzeptieren müssen. Tut er es nicht, kann man ihn bockig oder unvernünftig nennen. Und es tut dann nicht so weh, ihn spüren zu lassen, wie elend er ohne solche Hilfsmittel ist. Beim Demenzkranken aber ist eine Auflehnung gegen die Tatsachen weniger eine Charakterfrage als vielmehr ein Bestandteil seiner Erkrankung. Nun, das alles kann ich jetzt so ruhig und wohl abgewogen formulieren. Damals, als die große Diskussion begann, konnte ich es nicht ansatzweise. Im Gegenteil. Zwar glaubte ich damals sicher zu wissen, was zu unternehmen war, und ich habe damit auch Recht behalten. Tatsächlich bedurfte meine Mutter der dauernden aufmerksamen Versorgung, wie sie nur ein Seniorenheim leisten kann. Doch zu meiner Verzweiflung war ich kaum imstande, ihr dabei zu helfen, sich in den schmerzlichen Schritt zu fügen. Stattdessen stritt ich mit ihr, als wäre sie wieder 50 und ich wieder 20. Das heißt, die meiste Zeit redeten wir aneinander vorbei. Und wahrscheinlich hätte es an mir gelegen, etwas daran zu ändern. Bis heute mache ich mir deswegen Vorwürfe. Aber muss ich das? Muss ich so streng zu mir sein? Hätte ich ein anderes, ein besseres, ein einsichtigeres und angemesseneres Verhalten von mir erwarten können? Ich bin mir nicht ganz sicher. Denn es ist ein spezielles Begleitproblem der Demenzerkrankung, dass sie Menschen wieder eng zusammenführt, die eigentlich schon einmal mehr oder weniger erfolgreich voneinander geschieden waren, nämlich Eltern und ihre längst erwachsenen Kinder. Und ob speziell die erwachsenen Kinder immer automatisch in der Lage sind, diese höchst problematische Wiederbegegnung zu meistern, wage ich zumindest zu bezweifeln. Ich fürchte sogar, es ist eher das Gegenteil der Fall. Denn wir erleben ja momentan nicht nur den sogenannten demografischen Wandel, sprich ein immer älter werden der Gesellschaft, sondern daneben auch einen Wandel des Familienbewusstseins. Ich will das zu erläutern versuchen und ich beginne beim Älterwerden, das einen sozialen Typus geschaffen hat, den es lange Zeit gar nicht gab, den allein lebenden Senioren. Für Jahrtausende und noch bis ins 20. Jahrhundert vollzog sich die Generationenentwicklung in der Familie X nach dem immer gleichen Muster. Zuerst hatten die Eltern das Sagen und die Kinder gehorchten. Dann wurden die Kinder erwachsen und übernahmen das Regiment auf dem Hof oder im Geschäft. Aus den Eltern wurden Großeltern. Bis zum völligen Versagen ihrer Kräfte übernahmen sie leichtere Arbeiten. In der Regel starben sie eher rasch, verbraucht von einem Leben voll schwerer Arbeit, bei nur geringer medizinischer Versorgung. Ihr Altern und Sterben geschah über Jahrtausende ganz selbstverständlich inmitten der Familie. Ihre Nachkommenschaft war ihre Altersvorsorge. Es bestand also eine organische Integration der Alten in einen Lebens- und Pflegekreislauf. Jeder wurde damals auf das, was einmal auf ihn zukommen würde, wie selbstverständlich vorbereitet. Aus bloßer Anschauung erfuhr etwa ein kleines Mädchen das und wie es später einmal seine Eltern pflegen und noch später von seinen Kindern gepflegt werden würde. Heute hingegen, in einer Gesellschaft der Arbeitsteilung und des Individualismus, werden die allerwenigsten Menschen noch auf eine Fortführung des Familienverbunds und ihrer entsprechenden Aufgaben darin vorbereitet. Junge Menschen verlassen vielmehr ihr Elternhaus, um anderswo erst ihre eigentliche Persönlichkeit zu entwickeln. Von ihren Eltern trennen sie sich, wenn sie noch mitten im Leben stehen. Und genauso behalten die beiden Parteien einander dann auch im Gedächtnis. Für die Eltern bleiben ihre Kinder womöglich zeitlebens unfertige Menschen, die noch gar nicht so recht Bescheid wissen. Die Kinder hingegen erinnern ihre Eltern zeitlebens als Leute, die ziemlich feste Überzeugungen und oft genug starke Argumente hatten, sich jedenfalls nicht leicht reinreden ließen, insbesondere nicht von ihren eigenen Kindern. Dazu kommt noch, dass als Resultat eines allgemeinen Bewusstseinswandels die Trennung von den Eltern heute meistens auch ein strategisches Sich-Absetzen der Kinder ist. Man wird, was man wird, indem man anders wird als seine Eltern. Über Jahrhunderte und Jahrtausende war das nicht so. Kinder definierten sich nicht durch die Abgrenzung von den Eltern, sondern im Gegenteil dadurch, dass sie genau das taten, was die Eltern getan hatten. Das hieß Tradition. Man übernahm den Bauernhof, den Handwerksbetrieb, später noch das Geschäft, die Fabrik oder die Praxis. Heute aber ist das eher die Ausnahme. Es müssen dabei nicht immer gleich militante Generationskonflikte ausbrechen, wie um 1968. Aber im Normalfall definiert sich die jüngere Generation durch das, was ihren Eltern fremd ist. Heute stehen dafür zum Beispiel das Internet und dessen soziale Netzwerke. Treffen also die Familienmitglieder nach einer Pause von mehreren Jahrzehnten wieder aufeinander, um ausgerechnet so wichtige Dinge wie das künftige Leben eines Demenzkranken zu organisieren, so treffen sich dabei nicht durchweg die Richtigen für ein solches Unternehmen. Eigentlich hätte es ja in den letzten 30 oder 40 Jahren eine allmähliche und gar nicht spürbare Umkehrung der Verhältnisse geben müssen. Die Versorger hätten Schritt für Schritt zu ihrer neuen Rolle als zu Versorgende finden. Aus den vormals Abhängigen hätten schrittweise die neuen Entscheidungsträger werden müssen. Aber das ist überhaupt nicht geschehen. Die Beziehungen zueinander sind vielmehr eingefroren, seit dem Tag, an dem der junge Mensch aus dem Haus ging. Und daher sitzen bei der großen Debatte darüber, was jetzt werden soll, noch immer Eltern und Kinder einander gegenüber. Die einen mittlerweile hilflos, die anderen ratlos. Niemand hat seine alte Rolle aufgegeben, geschweige denn eine neue akzeptiert. Die Eltern wollen auf Biegen und Brechen Eltern und damit Autorität bleiben, zumal es ja schließlich um ihr Leben geht. Die Kinder hingegen fühlen sich womöglich äußerst unwohl in der Rolle als Organisatoren und Betreuer, die ihnen jetzt zufällt. Sie wehren sich dagegen, ihre eigenen Eltern nun praktisch an Kindesstatt anzunehmen. Dabei stehen die Kinder, wenn ihre Eltern dement und pflegebedürftig werden, oft selbst bereits an der Schwelle zum Alter. Ihre eigenen Kinder verlassen vielleicht gerade das Haus, sie selbst ringen um ein neues Lebenskonzept für die kommenden Jahre. Und ausgerechnet jetzt sollen der gestrenge Vater A.D. und die längst pensionierte Mutter wieder zur Familie stoßen und das als aufsässige, uneinsichtige Schutzbefohlene. Leicht kann es also dazu kommen, dass die große Diskussion darüber, was jetzt werden soll, sich mit all den ungelösten Problemen auflädt, die zurückgeblieben sind, als Eltern und Kinder sich einmal trennten. Ich selbst hatte in der Auseinandersetzung mit meiner Mutter sehr oft das äußerst unangenehme Gefühl, wieder 11 oder 12 zu sein und mit all meinen Argumenten und Überzeugungen per se auf verlorenem Posten zu stehen. Dabei saß mir aber gar nicht eine resolute Endvierzigerin gegenüber, der schon ihre Position als Mutter das Recht gegeben hatte, alles besser zu wissen, sondern eine hilfsbedürftige Frau Ende 80, die ihre eigene Krise nicht mehr in den Griff bekam. Wie aber geht man mit einer solchen unfreiwilligen Zeitreise um? Wie schafft man es, einen Menschen, von dessen Hand man sich vor über 40 Jahren losgemacht hat, nun seinerseits an die Hand zu nehmen, um ihn gut durch sein Alter zu führen? Und das, obwohl nun er es ist, der sich widersetzt. Ich selbst sah mich dazu anfangs völlig außerstande. Wie bei so vielen Menschen meiner Generation beruhte mein Verhältnis zu meinen Eltern auf dem Gesetz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen. Erst mit der Erkrankung meiner Mutter wurde es plötzlich zwingend notwendig, Dinge zu besprechen, die fast 40 Jahre lang ausgespart worden waren, weil sie zu persönlich waren, zu intim. Was Wunder also, dass uns nicht gelang, worin wir keinerlei Übung hatten. Und damit öffnet sich ein weiterer Problembereich, der letzte, den ich hier ansprechen möchte, und für mich vielleicht der abgründigste. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich, ob ich wollte oder nicht, während der großen Diskussionen ständig nach der Grenze zwischen dem Charakter und der Krankheit meiner Mutter gesucht habe. Diese Suche geschah unwillkürlich. Und ich denke, der normale Verlauf einer Demenz legt sie nahe. Der Erkrankte baut nämlich ab. Er verliert geistige Fähigkeiten, er verändert sich. Dennoch bleibt in ihm noch der zu erkennen, der er war. Und selbst wenn die Demenz Geistiges beschädigt, so nicht irgendeine unpersönliche Fähigkeit. Sie schädigt und verändert vielmehr genau diesen und keinen anderen Charakter, dies und kein anderes Temperament. Daher ist wohl jede Demenzerkrankung auch anders, weil sie einen bestimmten und unverwechselbaren Menschen trifft, der in seiner ureigenen Art darauf reagiert. Als Angehöriger aber beruhigt man sich schwerlich mit derart allgemeinen Sätzen. Stattdessen versucht man ganz automatisch, hinter der Krankheit das Eigentliche des Erkrankten zu sehen. Oder man sucht es sogar in der Krankheit. Ist es nicht vielleicht so, dass unter dem Einfluss der Demenz Eigenschaften, Obsessionen, Wünsche und Abneigungen drastisch nach außen treten, die bislang bloß versteckt oder unterdrückt waren? Sind die Macken und Marotten des Demenzkranken vielleicht gar nicht ein Zerrbild, sondern bloß ein ungeschminktes Bild seines Charakters? Nach all meinen Erfahrungen wäre mir lieb, ich hätte niemals auch nur den Anreiz gespürt, eine solche Unterscheidung in Krankheit und Charakter vorzunehmen. Aber das war und ist bis heute unendlich schwer. Denn genau wie meine Mutter wünsche ja auch ich mir vor allem anderen, dass nicht derart jämmerlich vergehen soll, was einst war. Die Krankheit der Eltern ist, wenn sie so unmittelbar empfunden wird, eine Vorschau auf das eigene Krankwerden und Sterben. Sollte sie nicht auch eine Einübung des Unvermeidlichen sein, eine Lehrstunde in der Ars Moriendi, der Kunst zu sterben? Und wenn dem so ist, dann wünschte sich der Sohn doch eine Mutter, die ihm tapfer und klug vorangeht, zuerst ins Alter und später in den Tod. Kein Wunder also, dass er den Menschen aus der Krankheit herausschälen möchte, um zu sehen, was er an Alter und Tod und was er an die Demenz verliert. Doch leider ist nur allzu gut vorherzusehen, dass eine solche Differenzierung niemals gelingen wird. Die Zeit für diesen Essay ist jetzt zu Ende. Meine Geschichte und die meiner Mutter sind es noch nicht. Als mir damals klar wurde, dass ich und niemand sonst in der Pflicht stand, wichtige Entscheidungen für sie zu fällen, notfalls sogar gegen ihren Willen, fühlte ich mich so überfordert wie noch nie zuvor in meinem Leben. Es war, als sei einer dieser banalen Schulalbträume, in denen man völlig unvorbereitet in eine wichtige Prüfung geht, zur bösen Wirklichkeit geworden. Zum ersten Mal wünschte ich mir damals Geschwister, die mich unterstützen und beraten könnten. Ja, bisweilen vermisste ich sie sogar, wie man einen Verstorbenen vermisst. Schließlich tat ich, was zu tun war und wozu mir alle rieten, die Ärzte, die Psychologen, die wenigen Verwandten. Meine Mutter lebt jetzt in dem Altersheim mit dem tröstlichen Namen. Alle ihre akuten Gefährdungen sind damit gebannt. Allerdings hat sie vergessen, was die Ursache für ihren Umzug war. Daher kann sie ihn nicht akzeptieren. Und ich lebe jetzt mit der dauernd erneuerten Gewissheit, dass es kein Heilmittel gegen die Demenz und womöglich nicht einmal ein Rezept zur Linderung ihrer schlimmsten Folgen gibt. Sie ist eine böse, schleichende Seuche und sie ist tatsächlich ansteckend. Sie ist die Pest unserer Welt und unserer Zeit.